Moin und herzlich willkommen zum mobile.de Motor Talk. Mein Name ist Martin Gerstenberg und ich freue mich, dass ihr da seid, denn es ist das allererste Mal, dass wir diese kleine Show, diesen kleinen Podcast hier machen, live aus den heiligen Hallen von Motor Talk in Berlin-Friedrichshain. Es ist mir eigentlich ganz egal, wo ihr gerade zuhört. Ja, es kann sein, dass wir auf euren Kopfhörern im Handy euch erreichen. Oder vielleicht guckt ihr auch auf dem Tablet zu, auf dem Computer. Oder im Idealfall seid ihr mit einem Auto unterwegs, cruist so ein bisschen durch die Landschaft irgendwo hin und wir schallen aus euren Boxen heraus, weil dann seid ihr genau an unserem Thema dran. Das Lieblingskind der Deutschen ist es immer noch, oder?
Das Fußball.
Ach ja, Fußball, ganz genau. Nein, das Auto. Und wir haben uns gedacht für die erste Show, was nehmen wir als Schwerpunktthema? Was wollen wir hier, über was wollen wir sprechen? Und es ist uns nicht schwer gefallen, wir mussten nicht lange überlegen. Wir wollten ein Thema haben, wo man denkt, das ist ein All-Time-Classic-Thema. Das interessiert jeden, auch den, der zu Hause mit dem Fahrrad, der sein Fahrrad nimmt, auf der Straße unterwegs ist. Denn nach diesen Fahrzeugen dreht sich wirklich jeder um, ich gerade gestern wieder. Es geht um Oldtimer. Um Oldtimer wollen wir uns heute unterhalten und ihr kriegt alles. Ihr kriegt die Inside Facts, ihr kriegt unnützes Wissen, darauf freue ich mich sehr, unnützes Wissen, mit dem ihr auf der nächsten Party glänzen könnt oder in der Pause beim Whisky trinken zum Beispiel. Wir werden pikante Stories hoffentlich erfahren von unseren Gästen. In welchem Oldtimer hatten sie das erste Date? Wo kam der erste Kuss zustande? Kam es zu einem Folgekuss? Kam es zu einem Folgedate? Mit welchem Oldtimer kann man vielleicht sogar am besten daten? Und natürlich, wer hat am besten gerochen? Ne? Die Frau oder der Oldtimer dann drin? Und dafür habe ich mir vier Gäste eingeladen. Mir gegenüber sitzt der Mann. Ich habe mir sagen lassen, wenn es um Auto geht, wenn es um Autos geht, dann bist du mein Mann. Timo Friedmann, Chefredakteur von Motor Talk. Herzlich willkommen. Oder wie ich dich heute nennen möchte, Mr. Carbrain. Ist das ein guter Spitzname, würdest du dich damit identifizieren, Timo?
Oh, die Sendung ist noch nicht losgegangen und ich habe schon so eine schwierige Frage, das finde ich ein bisschen unfair. Mr. Brain hat, glaube ich, noch nie jemand zu mir gesagt. Mr. Carbrain, ehrlicherweise auch nicht, aber gut, ich meine, wir sind ja beim Fernsehen oder so ähnlich zumindest, insofern Haken, ja, gebongt.
Okay, stell dich kurz vor, Timo.
Ja, Timo Friedmann, 44 Jahre alt, seit 22 Jahren, also genau die Hälfte meines Lebens, Autojournalist, was man immer darunter verstehen kann. Ich habe das immer als Journalist gesehen mit Spezialgebiet Auto. Ja, wenn man das so lange macht wie ich und das klingt dann für einen 44-Jährigen schon recht altbacken sozusagen, dann hat man echt eine Menge Blech unter den Händen gehabt, unter den Füßen, wie auch immer. Meine Tochter fährt trotzdem am liebsten mit mir Smart, weil man da so wunderbar eng nebeneinander sitzt. Heckantrieb, Cabrio, muss ich nicht viel mehr sagen. Die hat schon ins richtige Gespür, aber noch liegt ihr halt daran, dass wir nah nebeneinander sitzen. Irgendwann kommen dann mal die größeren Roadster wahrscheinlich, wo man ein bisschen mehr Platz hat. Ja, ich bin, glaube ich, ausreichend Autos gefahren und freue mich hier zu sein.
Sehr schön. Wir freuen uns, dass du hier bist. Oldtimer, wenn du sagst, mit 44 bist du auch schon fast ein Oldtimer, da kannst du nur lachen, Ralf, ja, oder? Der Herr zu meiner Rechten, mit den richtigen Produkten und dem nötigen Fingerspitzengefühl hast du echt schon sehr, sehr viele Autos angefasst. Und ich möchte behaupten, mehr Autos als wir hier alle zusammen. Man nennt dich auch den, und das finde ich sehr schön, auf den Spitznamen bin ich ein bisschen neidisch, den Autostreichler. Uah. Zu meiner Rechten, Ralf Thiele.
Hallo.
Herzlich willkommen. Ralf,
hallo.
Stell dich kurz vor, würdest du dich selber auch als Autostreichler bezeichnen?
Ja, weil ich in der Tat trotzdem die Autos streichle. Und zwar von Anfang bis zum Ende. Der letzte Schliff wird halt dann immer erreicht oder den kannst du dann kontrollieren, wenn du am Ende der Bearbeitung des Fahrzeugs nochmal über die Haut streifst. Und dann bildet sich im Laufe der Jahre so ein gewisses Gefühl heraus, so muss es sein.
Das heißt, du bist von Beruf?
Autopfleger.
Autopfleger.
Ja.
Was findest du besser, Timo? Carbrain oder Autostreichler?
Na, das will ich gar nicht wählen. Aber Ralf, wenn du so wie darüber erzählst, brauche ich auf jeden Fall nach der Sendung noch mal ein paar Tipps, wie ich meine Freundin richtig massieren kann. Weil ich höre dir nur zu und denke schon, ach, da sind noch Potenziale, die ich nicht genutzt habe. Ne? Was ich mit den Fingerspitzen und den richtigen Produkten.
Eben.
Ne, da, also nach der Sendung.
Wie würdest du Ralfs Hände beschreiben? Sieht man das? Können die gute Streichlerhände?
Ja, ich denke schon. Also die sind schon so wie Hände, die viel schon gearbeitet haben, auf jeden Fall.
Ich habe da eine lustige Geschichte. Auf einer Veranstaltung hat ein Kunde meine Frau mal gefragt, haben Sie denn auch ab und zu mal was von den goldenen Händen?
Ja.
Sie hat aber immer nur den Kopf geschüttelt.
Och Mann.
Aber nichtsdestotrotz kriegt sie das trotzdem ab.
Kriegt sie manchmal. Sie nennt dich aber nicht selber auch
Nein.
Ralf der Streichler.
Nein.
Nein. Okay. Gegenüber von mir ein Mann, der die PS im argentinischen Blut hat. Mhm. Geboren in Buenos Aires. Ist das richtig?
Ja, genau.
Eigentlich schon durch ganz Asien auch gereist. Ja, durch Japan, ja. Korea, China. Du bist Illustrator und Motion Graphic Designer. Zurzeit zwischen Madrid und Berlin im Pendelmodus hin und her. Ich bin auf diesen Namen, zuerst war ich auf Ralfs Namen, auf den Autostreichler neidisch, jetzt bin ich schon wieder auf so einen Namen neidisch. Pablo Gentile.
Ja, genau. Also Gentile, Pablo ist lustig, weil Pablo ist ja spanischer Name und Gentile ist ein italienischer Nachname. Mein Vater ist Italiener und meine Mutter Argentinierin und das typische Liebesgeschichte, ne? So ein Italiener, Charmeur. Und dann meine Mutter verliebt sich und wir dann irgendwann nach 20 Jahren sind wir dann irgendwann nach Deutschland gekommen. So war meine Reiselust und mein Interesse, die Welt zu entdecken, sehr groß. Und wir kamen von Buenos Aires direkt nach Sindelfingen. Und Sindelfingen ist ja...
Eigentlich fast das gleiche wie Buenos Aires.
Ja, genau. Genauso groß, nein. Aber eine sehr wichtige Autostadt. Und das war für mich ein sehr überraschender Moment, weil aus Argentinien kann man so sagen, alle Autos sind Oldtimer, weil Leute fahren einfach nur alte Autos. Nicht, weil die Oldtimer schön sind, sondern weil die alt sind. Und hier war alles komplett neu, ne? Und der Oldtimer-Begriff war ein sehr gepflegtes, altes Auto. So, für mich war das so wie, sind das Oldtimer? Ja, dann bei uns sind das Dinosaurier dann, sozusagen, ja. Aber das war ein sehr interessanter Schock und interessanter Moment für mich.
Ja. Sehr schön. Das heißt, der Begriff Oldtimer hat sich für dich in Deutschland ganz neu definiert.
Ganz genau, ganz genau, ganz neu. Es war wie, ja, wie kann ich das erklären? Es ist wie ein alter Film, Charles Chaplin. Und dann so, ja, aber Charles Chaplin ist schwarz-weiß, ja. Und dann aber plötzlich waren da sehr schöne Autos, die nicht kaputt waren, sondern ganz schön gepflegt waren. Und das war für mich, ja, interessant.
Timo, haben wir für das erste Thema für Oldtimer, ist das ein Thema, das begeistert jeden, oder? Wie sieht das aus beim Motor Talk? Merkt ihr das in den Foren, dass sich darüber Leute am meisten unterhalten?
Ja, ehrlicherweise muss man sagen, für Oldtimer gibt es außerhalb von Motor Talk noch mehr Foren. Also auch bei uns, aber insgesamt. Ich glaube, Oldtimer ist so ein schöner, irrationaler Begriff, der viele Leute verbindet, obwohl das ja irgendwie auch hinten kommt ja auch CO2 raus, glaube ich, ne? Manche werden sogar von Diesel angetrieben, darf man heute gar nicht mehr sagen. Ne? Ist aber so, und gerade wenn du so überlegst, diese ganzen coolen alten Mercedes-Wannen, die durch Berlin fahren als Wohnmobile oder so, die haben Diesel, da musst du auf jeden Fall ein bisschen tiefer durchatmen danach, ja. Wenn du da wieder ausgestiegen bist. Naja, Oldtimer einschauen ganz gut, glaube ich, funktioniert.
Wie sieht das aus, ab wann ist ein Oldtimer eigentlich ein Oldtimer?
Wenn er 35 Jahre alt ist.
35 Jahre, das ist die...
Gesetzlich vorgegebene Alter.
Okay.
Um so ein Kennzeichen, das sogenannte H-Kennzeichen.
Aber ist das nicht schon ab 30 oder muss das ab 30 eine besondere Eignung haben als Auto?
Nee, also TÜV-Vorschrift ist sowieso gegeben in Deutschland.
Ja.
Das muss auf jeden Fall haben und überstehen. Aber meines Wissens ist 35 Jahre, aber das ist immer in Übersetzung, in Überarbeitung.
Ich habe eine lustige Oldtimer-Geschichte, ohne dass das ein Auto ein Oldtimer war. Ne? Kann auch wahrscheinlich außer mir keiner erzählen. Ist eigentlich ganz ganz kurz und kurzweilig. Ich habe irgendwann mal angefangen mit diesem Job vor eben 22 Jahren. Und wie das so bei Leuten ist, die einen Job neu anfangen, ist das Geld eher knapp. Und man braucht aber trotzdem eine Karre. Und bei mir war die Karre eine 10 Jahre alte Ente. Ne? Mein erstes Auto, der Je Vais. Ganz lustig. Die war überall verbeult. Ne? Sah also echt auch nicht mehr gut aus. Weiß. Aber technisch in einem ganz ordentlichen Zustand. Nun fuhr ich den ja, das war damals in Bayern, und bin dann über die Landstraße zur Arbeit gefahren. Und irgendwann an einem sonnigen Tag bremste der 7er BMW von mir etwas zu doll und ich rutschte ihm hinten drauf. ABS gab es noch nicht.
Das mit der Ente.
Und meine Ente war 15 cm kürzer.
Geht ja eigentlich fast gar nicht
mehr. Fuhr noch, aber nicht sehr gut, bis nach Hause. Und dann habe ich die halt in München da in meiner Straße auf dem Parkplatz abgestellt und stehen lassen. Ich wusste noch nicht genau, was ich machen sollte. Ich hatte kein Geld, die zu reparieren. An dem 7er war nichts dran, dann ging das so hin und her. Und irgendwann hat die Stadt München, wir kennen sie alle und schätzen sie für ihre Ordnung, das Auto abschleppen lassen. Und ich sollte 350 Mark Abschleppgebühr bezahlen. Das hätte ich auch gleich in die Reparatur stecken können, ehrlicherweise. Und dann bin ich zu einer Anwältin und habe gesagt, das geht doch nicht hier. Guck mal, mein Auto haben die abgeschleppt, stand auf dem öffentlichen Parkplatz, ich habe Steuern bezahlt. Der Wut des 23-jährigen Bürgers damals. Und dann haben wir tatsächlich vor Gericht die Abschleppkosten abwenden können, weil wir gesagt haben, es ist ja ein Oldtimer, wird nicht mehr gebaut, wurde damals nicht mehr gebaut. Das Auto war selber erst 10 Jahre alt, aber weil es ja eben nicht mehr gebaut wurde, haben wir gesagt, also hier Rarität und kann man nicht einfach verschrotten, wie jetzt einen schnöden Golf oder so. Und sind damit durchgekommen. Als Oldtimer mit nur 10 Jahren auf der... Hat mich nicht gerettet, die Ente war dann trotzdem weg, das war schade. Also aus dem Schrott haben wir sie nicht mehr zurückbekommen. Das war schade, heute werden die ja ganz gut gehandelt. Ne? Ich glaube, du kriegst eine gute Ente heute für 15.000, 20.000 Euro. Das ist das Vierfache, glaube ich, ach Quatsch, das Achtfache von dem, was die mal gekostet haben.
Die Ente ist weltweit das Auto mit der höchsten Wertsteigerungsrate gegenüber dem Neuwagenpreis.
Siehst du?
Ihr erzählt schon so herrlich. Wir kommen zur ersten Rubrik unserer schönen kleinen Show. Nennt sich Petrol Stories. Und da wollen wir mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Ja, da wollen wir in die Tiefe eurer Erfahrungen mit Oldtimern gehen. Kurze Frage noch mal ganz kurz zurück. Ab wann würdest du einen Oldtimer als Oldtimer bezeichnen? Ab wie vielen Jahren in Buenos Aires?
Ah, genau.
40 Jahre?
Nee, genau.
Was ist das Durchschnittsalter eines Autos auf den argentinischen Straßen?
Ja, wir hatten ein interessantes Gespräch vorher, dass eigentlich bei uns gibt es diesen Begriff Oldtimer gar nicht. Aber es gibt eine sehr interessante Geschichte zwischen diese alte, erst fabrizierte in argentinischen Autos, so zum Beispiel der Ford Falcon oder die Chevrolet, und die wurden in Argentinien nach dem amerikanischen Modell halt nachgebaut, aber komplett in Argentinien gebaut. Und zwischen denen hat man auch diese Turismo Carretera, das ist ein Rennen, halt immer gemacht. Und das, glaube ich, das macht man heutzutage immer noch. Das ist, glaube ich, der älteste Rennen, die es noch besteht, zwischen so Autos sozusagen, Oldtimer. Und die werden heute immer noch als sehr beliebt, und dadurch entstand immer ein Kampf zwischen den zwei. Also bist du eher Falcon oder bist du eher Chevrolet? Weil in Argentinien entweder bist du A oder B. Es ist wie Fußball, ne? Entweder bist du River Plate oder Boca Juniors. Es gibt nichts. Du kannst nichts sein. So, du musst dich entscheiden. Und ja, genau. Und deswegen ist für mich fällt mir ein bisschen schwer zu sagen, ob's Oldtimer, der Begriff Oldtimer gibt es bei uns nicht, sozusagen in den Sinnen. Aber solange du dein Auto selber repariert und es fährt, kannst du fahren.
Ja. Das ist sehr schön.
Genau. Wir haben sowas wie TÜV nicht. So.
Okay. Ich glaube, wir müssen uns festlegen auf 30 Jahre. 30 Jahre, dann ist ein Auto ein Oldtimer, oder?
Naja. Hängt vom Auto ab, ne?
Also, roundabout.
Ich glaube, offiziell sind es 30, aber... manchmal denkt man so in einem 20 Jahre alten Auto auch schon, der hat die beste Zeit hinter sich.
Bitte lass es ein Oldtimer
sein. Bitte lass ihn bald, lass ihn 10 Jahre schneller vergehen, sonst schafft das nicht mehr.
Bitte lass es bald wieder an Wert steigern. Ich habe selber gar nicht eine wirkliche Oldtimer-Geschichte, obwohl jetzt wäre es auch schon ein Oldtimer. Damals im Trabi meiner Eltern, das ist meine früheste Kindheitserinnerung, 12 Stunden in die Tschechoslowakei. Runter mit geschlossenen Fenstern, und beide Eltern haben vorne geraucht, und ich sagte irgendwann, können wir mal bitte Mama und Papa die Fenster runterlassen, und sie meinten nur, Kind, was ist dein Problem hinten? Was ist eure früheste Kindheitserinnerung an Autos und vielleicht eure früheste Erinnerung an Oldtimer?
Du wirst lachen, ich habe genau dasselbe Problem gehabt.
Dass du geraucht hast mit deinen Kindern oder dass deine Eltern geraucht haben?
Nein, wir sind in die Hohe Tatra gefahren, und mein Vater hat geraucht und ich saß hinten drin, wurde immer gelber, immer grüner im Gesicht. Du konntest im Trabi hinten die Fenster nicht runterleiern.
Wie ja auch der Himmel, ne?
Ja.
Der Himmel war ja genauso gelb.
Das war ja im Übrigen eine der technischen Innovationen, dass du die hinten ausstellen konntest, die Fenster.
Richtig, ich erinnere mich.
Bei den späteren Modellen. Ja, aber das ist eine der ältesten Erinnerungen.
Gilt ein Trabi jetzt als Oldtimer eigentlich?
Ja, natürlich. Also als ich meinen ersten Trabi bekam, war das Auto genauso alt wie ich. Baujahr 1961.
Geil. Das heißt, wenn du hier damals einen Trabi, wenn wir den damals behalten hätten,
ja,
dann wäre der heute ordentlich, hätte er eine Wertsteigerung, oder gibt es so viele Trabis noch auf der Welt, dass man eigentlich...
Na, es gibt die. Mittlerweile werden sie ja auch wieder sehr gepflegt. Und es gibt ja in Berlin auch die Trabi-Safari.
Gibt es die Beispiel. Noch?
Ja, die gibt es noch. Na klar, wenn die Stadt mal wieder richtig voll ist, weil irgendeine Messe ist oder so, dann kannst du sicher sein,
Die dann werden sie rausgeholt.
Ja. Du musst es halt mögen, weil wenn du aus dem heutigen Auto in den Trabi einsteigst und bremst, dann musst du eine Vollbremsung machen, dann hast du die Hosen gestrichen voll.
Weil er nicht anhält.
Weil der einfach nicht hält.
Es gibt auch noch dieses Projekt aus Zwickau, glaube ich, mit dem Elektro-Trabi, ne? Dass sie die alte Karosserie irgendwie aufbauen wollten und ein neues Fahrgestell und das Ganze mit E-Antrieb machen wollten. Haben wir mal berichtet. Habe ich natürlich jetzt nicht super präsent. Aber klar, der Trabi war total leicht, ne? Da brauchst du nicht viel. Bisschen Batterie rein, Elektromotor und optisch auf jeden Fall Kult.
Aber keine Wert, aber nicht groß im Wert. Was?
Naja, wenn du die Wertsteigerung daran festmachst, dass ich für die Verschrottung meines Trabis noch Geld bezahlt habe und du heute wenigstens 1.000 Euro auf den Tisch legen musst, um überhaupt einen halbwegs vernünftigen zu bekommen, dann ist das schon eine Wertsteigerung, finde ich.
Ja, der Trabi gehört, glaube ich, noch zu den Oldtimern, die man verhältnismäßig günstig kaufen kann. Ne? Ja. Aber auch, weil er echt lausig beieinander ist. Ne? Du kriegst schon für 2.000, 3.000 fast ganz gute Autos, auch gerade bei Mobile. Aber die sind schon, mein lieber Scholli.
Also schwierig zu pflegen, weil Epoxidharzkarosse.
Was für ein Ding?
Epoxidharzkarosse.
Das ist das, was der Volksmund einfach als
Pappe bezeichnet. Jawohl. Und diese Epoxidharzkarosserie kann ja nicht, wenn du polierst, entsteht Wärme. Diese Wärme wird abgeleitet durch die Blechkarosserie.
Ja.
Das findet auf Pappe nicht statt. Deshalb musst du, wenn du den polierst, musst du ihn ganz vorsichtig polieren.
Und da kommen wir wieder zu deinen Händen, Ralf.
Zum Beispiel.
Timo, deine erste
Story. Ja, auch auf jeden Fall mit reichlich Rauch verbunden und nicht vom Motor, sondern von dem Fahrer. Das war mein Vater. Meine Eltern hatten tatsächlich, als ich ein Kind war, das, was man heute einen sensationellen Oldtimer-Fuhrpark nennt, nämlich einen Strich-8er und einen 2002er. Also einen Strich-8er Mercedes und einen 2002er BMW. Und an den Strich-8er Mercedes kann ich mich gut erinnern. Ne? Viertürer, hinten die breite Rückbank, konnte man als Kind super drauf schlafen. Wir sind immer aus der Pfalz in Landau, da haben meine Eltern gewohnt, ins Ruhrgebiet zu meinen Verwandten gefahren. Mein Vater hat vorne wie Hulle Pfeife geraucht und der war, glaube ich, der hat den einzigen Pfeifentabak auf der gesamten Welt geraucht, der nicht so gut roch. Weil eigentlich Pfeife riecht ja auch oft gut, bei meinem Vater nicht. Und wir husteten uns hinten auch unter den Decken und Kissen als Vierjährige, brutal, Fünfjährige, meine Schwester und ich, die Lunge aus dem Hals. Kindersitze.
Ja.
Ne?
Ja.
Gurte.
Kopfstützen.
War ja Mercedes, total sicher.
Und dann da kann er nicht viel passieren.
Mein Vater, ist nie viel langsamer als 200 gefahren, sicherheitshalber, weil es war ja ein Mercedes. Mir unverständlich, wie man das damals gemacht hat, aber naja, so waren die Zeiten. Und so ein Strich-8er, gebe ich zu, hätte ich auch heute noch gern.
Glaube ich.
Pablo. Ja, also bei uns ist eine von meinen ersten, nicht ersten, ich würde sagen, eine der interessantesten. Argentinien ist ein sehr großes Land und meine Eltern waren immer sehr reisefreudig. Und wir hatten Taunus, und Ford Taunus, also so ein goldener. Heute ist ja wieder modern, Kukuma Gold nennt man das heute. Ja. Und wir sind dann, ich habe zwei Brüder, also drei Jungs, halt hinten sitzen, irgendwelche Songs, die du da tausendmal schon gesungen hast und keine Lust mehr hast. Meine Mutter reicht uns Mate. Mate ist so ein argentinisches Getränk. Und hin und her, und dann sind echt viele, viele, viele Stunden, bis man irgendwo hinkommt. Und wir sind bis von Buenos Aires bis nach Salta gefahren. Das sind ungefähr wahrscheinlich 2500 Kilometer.
Nein, ja.
Und dann immer gestoppt. Und ja, aber es waren für mich, es hat diese lustige, freudige Verbindung zwischen Road, also Auto, und Reisen. Ne? Und dass man nicht viel braucht, um irgendwie weit weg zu reisen. Und diese Autos haben alles mitgemacht früher. Ja. Ich weiß nicht heute, aber damals ja.
2500 Kilometer.
Das ist Wahnsinn.
Das ist ein ganzes Stück weiter.
Bis nach Moskau, oder?
Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall Barcelona sind knapp zwei. Ne? Also in Barcelona kam es nochmal 500 Kilometer die Goldküste runter, oder den Strand runter. Ja. Das ist ganz schön doll weit, meine Herren.
Ja, so, aber das ist normal. Das ist, also ich würde sagen, 700 Kilometer kommt man zum Urlaubsort, sozusagen, mit dem Auto. Und dann, das war eine sehr, sehr lange Reise. Wir sind in viele Orte gestoppt. Und das war aber für mich, ich erinnere mich immer noch, wie abgefahren das war, irgendwo anzukommen, aber auch, wie nervig deine Brüder sein können. Und ja, und das war aber schon sehr prägend für mich.
Aber Pablo, bitte sag uns jetzt, dass wenigstens deine Eltern nicht geraucht haben.
Nee, die haben zum Glück nicht geraucht.
Oh, sehr gut.
Und die Fenster haben alle vier funktioniert. Das ist auch gut, ja.
Herrlich.
Aber sag mal, wer von euch macht denn Roadtrips? Also ich meine, das ist, was Pablo erzählt, ist voll mein Leben. Ne? Im Auto rollen.
Ab wann ist ein Roadtrip ein Roadtrip?
Ich finde, wenn man mindestens 3 Tage am Stück fahren muss.
Okay.
Für die Strecke.
Also für mich war schon Roadtrip von Berlin nach München zu fahren und dann wieder zur Ostsee hoch.
Mit dem Fahrrad oder wie?
Nein.
Mit dem Auto, das machst du an einem Tag. Entschuldigung.
Weißt du, da will man hier mal seine Roadtrip-Stories zum Besten bringen. Wann ist dein Roadtrip ein Roadtrip? Mhm.
Roadtrip. Ich habe ja gesagt, 3 Tage schon gut. Ne?
Ja, genau, wenn man mindestens 2 oder 3 Länder überquert.
Genau. Muss man im Auto schlafen?
Nee.
Nein.
Das man kann auch im Hotel schlafen, finde ich. Das, oder im Zelt oder davor. Oder. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Das finde ich hängt vom Auto ab.
Das machst du an einem Tag, ich muss nochmal auf Main zurückkommen, Berlin, München und dann wieder zur Ostseeküste?
Ich bin mal an einem Tag nach Barcelona gefahren, das ist nicht so dramatisch.
Ja, genau. Madrid auch.
Aber apropos Roadtrip, da bin ich wahrscheinlich einen der längsten hinter sich hat, obwohl Pablo echt gut vorgelegt hat mit 2,5. Ne? Ja, genau. Aber ich bin mal mit dem Auto von Hamburg nach Jerusalem gefahren.
Das ist gut. Das
waren 5.500 Kilometer, das...
Hin und zurück?
Nee, zurück ging nicht. Du kannst nur hinfahren, weil damals konnte man noch durch Syrien fahren.
Aha, okay.
Aber heute, also kann man weder durch Syrien fahren, damals konnte man auch nicht wieder zurückfahren, wenn man in Israel war. Das ging nicht. Wir haben die Karre dann in Israel aufs Schiff gestellt, im Container.
Was war es für ein Auto?
Touareg. VW Touareg. Wir haben nicht im Auto geschlafen, sondern immer irgendwo rechts oder links. Aber das Navi ging nur bis Ungarn. Und danach war dann... Wir haben sicherheitshalber mal keine Karten eingesteckt, weil wir wussten ja Richtung Südosten. So schwierig kann das nicht sein. Ging auch. Also man kommt an.
Sehr geil. Wenn ihr heute einen Roadtrip machen würdet, mit welchem Oldtimer würdet ihr fahren wollen?
Das ist eine gute Frage.
Was wäre ein Traum Oldtimer?
Ja, genau. Das ist die Kombination zwischen Road und Oldtimer ist schon Quentin Tarantino.
Der müsste auf jeden Fall schön viel Platz haben.
Okay.
Also ich bevorzuge das, im Auto zu schlafen. Also ich fahre gerne auch ein großes Auto, also wo ich die entsprechende Liegefläche hinten
Deine
drin
Frau
habe.
Auch?
Meine Frau auch. Meine Frau ist sogar so verrückt, wir waren zu einer Geburtstagsfeier an der polnischen Grenze. Und wir haben uns dazu entschieden, nicht dort zu schlafen, sondern wieder zurückzufahren nach Berlin. Wer musste fahren? Ich. Meine Frau hat sich hinten flachgelegt und ist im Auto eingeschlafen.
Sie hat sich flach, ja.
Ja. Und als wir zu Hause waren, stand ich vor dem Haus. Meine Frau lag hinten schlafenderweise. Ich habe gesagt, ich gehe jetzt rein. Sagte, ja, ich schlafe hier. Die hat die ganze Nacht vorm Haus im Auto geschlafen.
Geil.
Also es ist ein Erlebnis wert. Also das sollte man mal ausprobieren.
Aber ich will trotzdem den Oldtimer jetzt hören, mit dem du mal... Jetzt, der muss groß sein. Was wäre es für einer?
Komm, Ralf, ein Barker.
Ein Freund von mir hat eine Oldtimer-Verleih in Berlin und der hat ein Mercedes, ein ehemaliger Dienstwagen der baden-württembergischen Landesvertretung in Berlin.
Okay.
Und das ist einfach ein verlängerter Strich-8er gewesen und der hatte so viel Platz, dass du auch hinten schlafen konntest. Also mit dem würde ich das ohne Frage machen.
Sehr schön, Timo.
Also mein Auto bräuchte nicht zwingend Platz. Darf ich 2 wählen, weil ich kann mich nicht entscheiden.
Selbstverständlich.
Also einen alten Porsche finde ich einfach so vom Sound, vom Sitzen.
Ist auch geil, wenn man damit vom Hotel dann vorfährt. Ne?
Da kann auch vor der Jugendherberge sein oder vom Zeltplatz. Aber ist auf jeden Fall geil. Ne? Ich würde also einen alten 911er, muss gar nicht schnell sein, wäre mir völlig Wumpe. Ich habe vorhin gesagt, im Spaß Barkas, das war ein bisschen klein zum Schlafen, geht so, ne? Aber so einen ordentlichen T3 mit ein
ist
bisschen...
Ist das so klein, Barkas?
Nee, das geht schon, aber es ist nicht, also dann nimm
lieber einen
T3 Westfalia, ne? Da kannst du, sitzt du cool drin, kannst du gut mitfahren, sind tolle Autos, muss nur aufpassen, dass er nicht weggeklaut wird, ansonsten alles tipptopp.
Sehr schön, Pablo?
Ja, also ich würde ja, glaube ich, mit dem Motorrad, zählt Motorrad auch als Oldtimer?
Ja, natürlich.
Ja,
natürlich.
Also mein Traum ist, Philippinen hat 7000 Inseln. Ja? Und mein Traum ist, so ein Motorrad zu nehmen und einfach von Manila, also Hauptstadt, und dann durch die ganze Insel fahren mit dem Motorrad und dann immer ein Restaurant halten und den Owner fragen, ey, kann ich hier schlafen, essen? Und ich mal dir ein Bild in dein Restaurant. So, ich kann die Wände malen und so. Und ja, das ist, irgendwann mache ich es. Ja.
Denn der Pablo, der malt so geile Cartoons auch. Ne? Du könntest uns ein komplettes Oldtimer-Comic jetzt eigentlich hier hinmalen.
Ja, zum Beispiel.
Da sind wir eigentlich auch schon bei deinem Fable. Du interessierst dich natürlich von beruflicher Seite aus schon mit Formen, mit Ästhetik. Was muss für dich ein Auto, was muss für dich ein Oldtimer, wie muss da aussehen, wie muss die Form sein? Erkannt dich oder stehst du da eher auf Rundungen?
Ich denke, dass es also so, zum Beispiel, wenn ich mir Bilder anschaue, so gekurvte, also diese schöne kurvige, ja. Finde ich sehr interessant. Aber auch dieses polierte, also dieses so ein bisschen zwischen Grau und Metall, ne? Und in dieses Chrom ist es, ja genau. So, das ist für mich, das sind so für mich diese Merkmale, wo ich denke, okay, das ist ein schönes Auto für mich.
Sehr schön, Ralf. Wie muss ich einen Oldtimer pflegen? Was ist das beste Mittel? Gibt es irgendwie so ein Hausmittel? Kann ich da auch so eine Flasche Olivenöl mal rüber gießen oder so?
Liebe.
Mit viel Liebe, mit Ölen, ganz richtig.
Ja, wirklich, wirklich mit Olivenöl?
Nein, nicht unbedingt Speiseöl.
Okay, sondern?
Aber es gibt zum Beispiel Zedernöle, die hochwirksam in ihrer Pflege sind. Die haben auch die Fähigkeiten, in tiefere Lackschichten einzudringen und die Lackpartikel anquellen zu lassen, wodurch eine geschlossene Lackoberfläche entsteht. Der Lack bekommt schon in der Lackreinigung wieder einen Glanz, den du normalerweise erst bei der Konservierung mit dem Wachs erzielst. Der wird bei diesen Ölen schon bei der Lackreinigung erzielt.
Ralf, ich habe noch mal eine Frage. Gilt das, ich frage für einen Freund, ne? Gilt das auch für Menschen? Also wenn ich mir das Zedernöl ins Gesicht, also den Freund ins Gesicht, creme, dann wird er auch quasi die Lackschicht nochmal...
Du wirst lachen, ich habe einen Freund in unserer Organisation, der duscht mit unserem Autoshampoo. Okay. Weil das einfach Kokosnussöl hat.
Und quillt er auch
auf? Hier ist einfach nur teurer verkauft.
Na, der hat eine Glatze und der schmiert sich...
Damit die Glatze so richtig glänzt. Also
ja, das ist wunderbar. Und der hat auch mit der Haut ein bisschen Probleme, Neurodermitis. Und seitdem der...
Aber du machst, ich verstehe ja schon richtig, bei dir ist Autopflege so ein bisschen so ein Bio-Trend, den wir ja auch in Berlin an vielen Stellen haben. Zedernöl für den Lack, Kokosnuss-Shampoo für, was machen wir damit?
Autowäsche.
Und Olivenöl, ja? Selber so ein Schluck für die
und
Haut.
Und Lanolin.
Dass man auch aus dem Auto heraus glänzt. Wir kommen zu unserer nächsten Rubrik, und zwar den All-Time-Favorites. Es gibt ganz viele Listen, wenn es um Alltimer geht. Es gibt ganz viele Favoriten. Wir haben uns die 10 Best Classic Cars to Drive Daily Liste von Petrolicious als Vorbild genommen. Wir haben uns drei Autos ausgewählt. Die können wir einmal hier in die Kamera zeigen. Und natürlich müssen wir sie auch beschreiben, weil nicht jeder sieht uns, sondern ihr da draußen, ihr hört uns. Vor allem, Timo, kannst du vielleicht anfangen? Meiner ist natürlich, weil ich privat selber einen fahre, zwar ein neueres Modell, aber der in der Mitte, dieser kleine, süße, ja, rote.
Ein Urmini, ne?
Ein Urmini.
Wie der Name schon sagt, urig und in der Zeit am Weg stehen geblieben. Den haben die wirklich lange gebaut, ich glaube 40 Jahre oder so. Also immer, auf jeden Fall.
Was hältst du davon?
Auch für 5.000, 6.000 kriegst du schon ein ganz ordentliches Auto. In Berlin denke ich immer, da fällt irgendwann so ein DHL-Bote drauf mit seinem ganzen Auto. Darum fahre ich keinen. Und also ich liebe Eugel immer, aber da musst du irgendwo wohnen, wo keine anderen Autos sind oder keine LKWs.
Ich wollte gerade sagen, du musst angstbefreit auf die Straße damit gehen, ne? Weil du sitzt erstmal auf der Straße, glaube ich. Du hast das Gefühl, da ist nichts mehr unter dir.
Sitzt echt tief.
Na? Genau. Der hat halt, ich weiß gar nicht, das sind glaube ich 13 Zöller oder auch 11er, also der hat ultra kleine Räder auf jeden Fall. Und ich meine, das Konzept ist überragend und das Auto war übrigens als Motorsportwagen mega erfolgreich. Er hat dreimal die Rallye Monte Carlo gewonnen, weil der sich echt flott bewegen ließ, mit Rauno Altmann am Steuer damals. Also auf jeden Fall Kult. Ich hätte auch gern einen, aber ich würde den in der Großstadt ungern fahren. Ja. Das ist eher was fürs Wochenende auf dem Land, würde ich sagen.
Ralf, magst du uns... Ja, eine schöne, erklären.
Eine schöne Pagode.
Was ist das? Silbern? Ja, ne?
Ja.
Silber.
Ja.
Ein silberner Mercedes W113. Und du hast es gerade gesagt, eine sogenannte Pagode.
Ja.
Warum das?
Weil das Dach so eine typische Form hatte. Das hatte nicht auf dem hinteren Teil, wo die Heckscheibe ist, nicht so eine abfallende Form wie viele Cabrios, sondern das ging so etwas einen leichten Schwung nach oben. Mhm. Und das sah so wie eine Pagode aus.
Was kostet so ein Ding?
Oh, die sind teuer. Weiß ich nicht aus dem Kopf, ehrlicherweise. Ich bin schon mal ein paar gefahren und ich bin auch schon mal ein Urmini gefahren, auch relativ viel sogar. Die Pagode ist toll, ne? Das ist echt so ein Auto zum Liebhaben und zum, ja, der ist immer, da stehst du immer vor und denkst, oh, den möchte ich fahren, ach nee, doch nicht, weil, oh nee, ah, okay. Regnet's, gestern hat's geregnet, oh, das ist aber gefährlich, ne? Nee, dann lieber nicht. Also mit beiden bist du natürlich bei Ralf gern gesehener Stammgast, aber die Pagode, die ist wirklich so was fürs Herz.
Ist das ein Auto, was du am liebsten pflegst? Gibt es Autos, die du, oder gibt es Oldtimer, die du am liebsten pflegst, die du am liebsten streichelst?
Je älter sie sind, desto besser.
Oh. Wie beim Wein.
Also Vorkriegsmodelle zu.
So. Vorkriegsmodelle? Ja. Okay, da kommen wir nicht so ganz ran. Ich habe mir sagen lassen, bis zu 400.000 Kilometer kann so ein Ding laufen.
Jo. Ja, sogar noch mehr, würde ich sagen. Also,
Die Frage ist ja, ist es ein 230 oder ist es ein 280? 280 ist natürlich wertvoller durch die größere Motorisierung,
ja.
Auch gefragter. 230er ist dann, wenn du dann noch einen kriegst, dann nimmst du halt auch den. Witzigerweise war die Automatik in den Autos gar nicht so toll.
Ja.
Ne? Hatte zwar eine sehr schöne Automatik-Schaltkulisse, so ja. Ziseliert, so die Gänge und die Beschriftung so auch eingelassen in das Metall. Aber halt, du hast halt im Automatik, trotz Automatiks, heute merkst du ja keinen Übergang von Gang zu Gang mehr. Und damals hast du den schon ganz deutlich gemerkt.
Ja. Sehr schön. Und wir haben als dritten den Ersatz für den Käfer, den VW Golf
2.
Ja,
das GTI. Ist
schon GTI.
Golf 2 GTI.
Das kenne ich noch aus meiner Jugend. So VW Golf GTI, dass man, wenn du den hattest...
Da warst du Chef.
Da warst du Chef. Hatte jemals von euch jemand...
Nee.
Nein.
Nein.
Ich war kein Chef.
Ich war Schüler.
Darauf können wir mal ganz kurz anstoßen. Ja. Niemals Chef gewesen. Nein.
Also ich hatte mal einen Scirocco. 1. Mm.
Immerhin. Nee, Golf 2 GTI, das war schon also der Loom-Porsche meiner Jugend, würde ich sagen. Ne? Der fuhr ja ohne Cut, den gab es ursprünglich ohne Cut, 112. Ja. Das war jetzt nicht, also da zuckt heute natürlich keiner mehr. Aber damals warst du da in der Vorstadt schon einer von den Flotteren. Und als der 1er ist halt cool, der Golf 1 GTI. Dabei war der Golf 2 GTI fast genauso, nur ein bisschen besser verarbeitet. Also der konnte halt ein paar Sachen mehr. Das war schon lustig. Ich kenne eine lustige Geschichte zum Golf 1. Die trifft auch den 2er 10, die sonst garantiert keiner am Tisch weiß. Jeder, der schon mal ein Autolenkrad in der Hand hatte, das hinten so Rillen hatte. Weißt du, wo die Finger so reinpassen, ne?
Ja.
Das haben die für den Golf 1 GTI entwickelt. Weil die hatten ja damals diese dünnen Bakelit-Lenkräder, die sind so eine Art Plastik, ne? Rutschen einem total durch die Hand, wenn man schnell fährt und einem auch noch warm ist. Klimaanlage gab es damals nicht serienmäßig in den Autos und im Sommer war es auch noch warm, nicht so wie heute. Und wenn du damit flott gefahren bist, rutscht das halt immer und du musst es steuern. Jetzt hattest du das, bei teuren Autos war das egal, da waren erfahrene Fahrer dran.
Klar.
Aber hier waren ja das erste Mal auch Leute unter 50, die ein Auto mit mehr als 100 PS gefahren haben. Und da haben die für das Lenkrad das erste Mal hinten diese Knöpfe sind das ja quasi, entwickelt. Die waren beim Golf 1 GTI das erste Mal hinten dran.
An die Abrutsch. Sozusagen.
Damit man das schön festhalten kann.
Geil. Pablo, was würdest du sagen, wenn du jetzt mal aufs Design guckst hier? Das ist ja der GTI, das ist kantig. Würdest du das als kantig beschreiben? Das ist so Kulleraugen-mäßig. Mich erinnert der Mini immer so ein bisschen, ich finde, der guckt immer so ein bisschen treu doof. Alleine durch die...
Also ich würde sagen, das Golf GTI ist für mich das typische so Jung aus den bisschen Außerbezirk sozusagen, der sich damit realisiert mit seinem Auto. So würde ich den beschreiben. Es ist ein sehr schönes Design, aber schon so fast männliches Auto, würde ich sagen. So. Und der Mini ist würde ich sagen, metrosexuell, also hat was... So mehr Rundungen und attraktiver, viel attraktiver. Und der Mercedes ist für mich so, okay, mein Onkel ist reich und er kommt vorbei und holt mich ab und dann habe ich die beste Fahrt meines Lebens. So würde ich das beschreiben.
Sehr schön. Nice. Bei Autos ist es ja eigentlich so wie bei Hund und Herrchen. Ne? Je älter sie werden, desto mehr gleicht man sich so an mit seinem Auto. Ich würde jetzt mal gerne, dass ihr euch gegenseitig die Autos zuordnet. Also, Ralf, du sagst mir, wenn Timo ein Auto wäre.
Ganz klar, Pagode.
So weiblich, bin ich, das finde ich gut.
Nein, das ist kein, hallo, weibliches
so
Auto.
Weiblich.
Also, was ich gut finde, ist, mein Arzt sagt immer, ich trinke nicht genug, dann kann ich jetzt noch mal ein bisschen damit anfangen. Ne? Das ist ja mit den Nieren und so. Ne? Da ist die Pagode auf jeden Fall weit vorne. Gerade als 280er, da konntest du richtig reingießen an der Tankstelle.
Aber der läuft halt und der passt zu dir.
Ja, du hast noch mindestens 400.000 Kilometer vor dir. Das ist doch
genau. Ja, bei Ralf ist es schwieriger, würde ich sagen. Also die Pagode ist ja jetzt auch schon ein bisschen besetzt und die würde zwar vom Alter ganz gut passen. Ich glaube, ihr könntet sogar ein ähnliches Baujahr haben.
Das lasst ihr nicht gefallen.
Aber wenn ich Ralfs Hände sehe und so, ist der für mich ja eher so der Rauno Alton der Fahrzeugpflege. Und der war sehr erfolgreich. Also du bist bei mir Mini, ne? Ich sehe dich da in den Leder sitzen mit der Holzvertieflung vorne und allem.
Ein Mini mit Lederausstattung ist wunderschön.
Siehst du? Und das bist du auch. Das sieht also, man.
Ich könnte allen
die, die es nicht sehen und nur hören, das ist er.
Ich könnte allen Autos was abgewinnen.
So, Pablo. Pablo, das heißt, du bist der Golf GTI, es bleibt nur noch
ja,
der.
Genau. Also, ich finde, es hat dieses Schnelles und dieses so ein bisschen, ich bin da, um zu bleiben. Und so von diesem Statement passt zu mir, ja, das passt.
Wenn ihr euch einen aussuchen würdet, wen würdet ihr nehmen?
Nee, die Pagode.
GTI.
Bleibt nur noch selbst. Ja, du darfst
auf jeden Fall. Auf jeden Fall Mini, Mini, wie ihr sagt, mit so Ledersitze und so. Und so ein richtiges, so ein schönes, schwere, so handelnde, wie heißt Trieb? Also, so eine. Ja.
Sehr schön, das ist ein schöner Sound. Wenn Timo ein Auto wäre, wie würde er sich anhören?
328 Ferrari.
Nee, mach mal vor, wie das klingt.
Also sehr rasant, sehr rassig, eher in den höheren Drehzahlbereichen.
Das hört sich dann wie an?
Aber 328er fällt super. Super.
Vollgas. Hm?
Vollgas. Super.
Timo, gleich zurück. Wie hört sich Ralf an? Was macht der?
Das ist gemein, finde ich.
Warum?
Weil man bei Ralf ein bisschen hört, dass er sozusagen einen Migrationshintergrund hat. Er kommt ja aus dem ehemaligen Osten oder immer noch dem Osten der Republik. Aber
da bin ich an deiner Seite.
Und da ist er dann irgendwie schon irgendwo zwischen Trabant und Wartburg angesiedelt, finde ich. Ne? Von meinem Herzen her, Ralf, ne, bist du für mich ein 300 SL Flügeltürer. Ne?
Oho. Der klingt wie?
Nativ, kernig, ist ein schöner Sechszylinder, ne? Da geht ordentlich was.
Und zum Schluss noch Pablo. Wie klingt Pablo als Auto?
14er Turbo.
So. Ja, irgendwas Schnelles, irgendwas, das... Nee, der passt schon, der Mini sehr gut.
Nein, Porsche 912.
Oh, wow.
Das ist das ein 14er Turbo oder ein 6-Zylinder Turbo? Weiß ich gar nicht.
Leistungsmäßig gar nicht so der Brüller, aber der läuft. Und hat einen sehr schönen sonoren Sound. Stabil, kernig.
Oh, okay. Was ist das für eine Tonlage? Irgendwas hoch?
Für lange Fahrten hervorragend geeignet.
Eben war es ganz hoch? Bei Timo war es hoch? Da war es schrill?
Ja, so. Ah, ja, dieses sogenannte Ja.
Das hätte ich gerne.
Aber alle Porsche klingen so, oder? Ich weiß, wenn die Porsche kommt, wenn du dieses hörst, ne?
Ich hätte Ralf gerne als Klingelton. Kannst du den nochmal machen?
Nein, du wirst lachen. Ich habe einen Kunden gehabt, der hat gesagt, von dir würde ich gerne eine Stoffpuppe machen.
Und die dann vorne ans Spiegel.
Ja, genau so.
Ist das schön. Willkommen zu unserer nächsten Rubrik, Your Turn. Ihr habt uns mit Fragen bombardiert. Die Community auf Motortalk hat Fragen eingesendet. Und ich würde sagen, ich lese die erste vor, du nimmst die zweite, oder? Wir diskutieren sie? Hast du sie gar nicht? Okay, dann lese ich vor. Jonas...
Ich beantworte.
So machen wir es. Jonas Corner. Corner oder Corner, ja. Fragt, warum fragt jeder Nicht-Oldtimer-Fahrer nach dem Verbrauch? Und wenn man dann 17 Liter sagt, wird man komisch angeguckt.
Ich verstehe die Frage nicht.
Also, ich lese nochmal
vor. Ja, ich verstehe, ihr habt sie schon verstanden. Das ist ja ungefähr so wie... Und du warst gestern auf dieser Hochzeit, auf dieser Party und hast du viel gesoffen? Ja, 16 Bier und 4 Korn und dann habe ich mit Gin Tonic angefangen. Echt, das ist ja viel. Ich meine, hallo, ich mache eine Hochzeit. Ich verstehe die Frage nicht.
Ralf,
ich habe 2 Wasser getrunken.
Kannst du die besser beantworten?
Naja, wäre ein Oldtimer nach dem Verbrauch von einem Oldtimer, das ist am Thema vorbei.
Ja.
Würde ich sagen.
Okay. So, was würdest du Jonas raten, was er antworten sollte?
Es geht beim Oldtimer-Verfahren nicht darum, sparsam zu fahren, sondern Spaß am Fahren zu haben.
So, also einfach zu seinem Verbrauch stehen, Jonas, oder?
Was er braucht, das kriegt er. Fertig. So.
Das ist auch ein geiler Name. Andreas Böhr... Hilf mir mal. Andreas Böhr...
Pichirnak.
Pichirnak.
Ja.
Pichirnak. Das geht auch an die polnische Grenze fast. Andreas fragt, haben in der heutigen Zeit des ewigen Nachbaus überhaupt Fahrzeuge eine Chance, bis zum Oldtimer gepflegt zu werden?
Das ist eine sehr spannende Frage. Es gibt viele Oldtimer, die heute existieren. Die hat man früher natürlich logischerweise im Straßenbild gesehen. Aber die Fahrzeuge, die am meisten im Straßenbild früher zu sehen waren, siehst du heute nicht mehr. So einen normalen VW-Kombi aus den 60er Jahren, der ist mit Sicherheit seltener als ein Porsche 911.
Ja, kriegst
du
gar nicht mehr.
Diese Autos, wenn du die siehst, da kommen dir die Tränen in die Augen. Beim Porsche natürlich auch, weil da sehr viel Emotion dahinter steckt. Aber diese Autos, das ist wie, als blätterst du in so einem Geschichtsbuch und du siehst plötzlich, das Bild kommt dreidimensional raus und steht vor dir.
Wie ist denn das eigentlich? Muss ich mir eigentlich, wenn ich mir ein Auto kaufe, kann ich das, wenn ich das gut pflege, wird das automatisch irgendwann zum Oldtimer und gewinnt irgendwann mal wieder an Wert? Oder müssen es schon bestimmte Marken sein?
Ich finde, es wechselt. Also es ist eine ganz große Spannbreite von Autos, die plötzlich Kult werden und auch lange nicht Kult waren. Und so ein BMW E30 zum Beispiel, das ist der erste Dreier, mit denen viele, also es ist nicht der erste Dreier, es war der E21, aber der E30er ist so der kantige, flache, elegante Dreier. Der war ja dann irgendwann so ein bisschen als Ludenkarre und den wollte keiner mehr haben, die Pfunde auch tiefer gelegt. Die kriegst du heute nicht mehr. Ne? Die sind unheimlich teuer, wenn du einen halbwegs gebrauchten, guten Wagen brauchst, musst du mindestens 10.000 Euro ausgeben, darunter kriegst du gar nichts mehr. Und die haben sie dir jahrelang für 1.000 hinterhergeschmissen. Da musst du dich ducken, dass nicht davon getroffen wirst. Und die waren gut verarbeitet, schöne Autos. Warum der plötzlich von ganz oben auf ganz unten und jetzt wieder so cool und hip ist?
Musst du ein Händchen für haben, wie mit Aktien, ne? Mhm. So ein bisschen. Man muss es halt.
Genau. Aber nicht jeder, also der Nachfolger schon wieder, der E36, da weiß man nicht, kommt er noch oder kommt er schon oder so, kann cool werden oder nicht. Der war natürlich schon wieder viel besser, ist auch schon fast 30 Jahre alt, glaube ich, oder 25. Auf jeden Fall ist er kurz davor, ein Oldtimer zu werden. Mhm. Der ist noch weit davon entfernt. Ne? Der kann die Entwicklung noch nehmen oder eben auch nicht.
Kevin Strehler hat uns geschrieben. Kevin, du fragst, stimmt es, dass alte Autos, die getuned sind, aber nur mit zeitgemäßem Tuning, bis zu 10 Jahre nach der Erstzulassung H-zulassungsfähig sind? Oh Gott, wer hat die Frage verstanden?
Nein. Also es ist ja schon vorhin beantwortet worden, der Gesetzgeber gibt jetzt vor, um ein H-Kennzeichen zu erlangen, muss der Wagen mindestens 30 Jahre alt sein. Okay. Ob der getuned ist oder nicht, ist völlig egal. Wichtig ist, die Einbausachen müssen natürlich, um beim TÜV durchzukommen, eine ABE haben.
Ah, das heißt, die müssen gut fahrtauglich sein, aber auch in gutem Stand sein.
Die brauchen eine allgemeine Betriebserlaubnis.
Okay.
Vom Kraftfahrzeugbundesamt. Wenn du die nicht hast. Und meistens, das ist ja das Problem, dass die Dokumente bei diesen alten Autos eben dann mitunter im Laufe der Jahre schon mal verloren gehen. Und wenn du die dann nicht mehr hast, musst du es entweder ausbauen oder beibringen.
Tricky.
Und das ist dann eine ganz spannende Geschichte. Dann kriegt das Autofahren nämlich eine ganz neue Dimension, wenn du plötzlich mit kriminalistischem Spürsinn diese alten Dokumente wieder besorgen musst.
Ja. Ralf. Chris Büchler fragt uns, welche Vorteile hat das H-Kennzeichen eigentlich? Oh, jetzt wird's lang.
Oh, muss ich das ablesen?
Naja. Natürlich, du musst so tun, als ob du das alles weißt, Timo.
Das wissen, glaube ich, nur Leute, die mit H-Kennzeichen jeden Tag zu tun haben. Nee. Insgesamt kann man halt sagen, dass ein Oldtimer, also ein offiziell als Oldtimer anerkanntes Auto, A, in Wert steigt, da brauche ich gar nicht ablesen, B, eine günstigere Versicherung hat, C, weniger Steuern zahlen muss, D, glaube ich, von so Sachen wie Innenstadtfahrplaketten und so auch weitestgehend befreit ist von Fahrverboten.
Das
und
ist richtig. Wow. Das ist ja unglaublich, oder? Unglaublich. Das heißt also, du gabst mit so einem alten Dreckschleuder durch die grüne Zone brettern.
Ja. Ausnahmegenehmigung.
Genau.
Weil prozentual sind das ja viel weniger Fahrzeuge, als die sonst so unterwegs sind.
Das stimmt auch. Auch wenn man denkt, es gibt viele davon, das ist im verschwindend geringen Bereich. Man darf die mittlerweile auch jeden Tag fahren. Das war früher schon mal ein bisschen strenger geregelt. Die sind voll alltagstauglich. Nee, also früher gab es so, H-Kennzeichen nur am Wochenende und mal hier und da zur Ausfahrt. Aber mittlerweile darf man die als Alltagsautos nehmen. Die Autos sind ja auch technisch viel besser, müssen aber trotzdem zum TÜV. Ne? Das hat sich noch nicht erledigt. Solange du das Auto regelmäßig fährst, muss auch zum TÜV. Klar, wegen Rost, Bremsen, die wichtigsten Sachen müssen halt auch da kontrolliert werden.
Aber ist das clever, so einen Oldtimer jeden Tag zu fahren?
Natürlich.
Oder verliert er dann wieder an Wert?
Boah, da gibt es unterschiedliche, Ralf sagt ja schon. Ne?
Ja. Unbedingt. Also. Früher waren die Dichtungen zum Beispiel im Zylinderkopf aus Kork. Und das Kork musste feucht bleiben durch das Öl. Wenn du das Auto stehen lässt, trocknet die Korkdichtung aus, wird der Zylinderkopf undicht, wird aber auch nicht mehr. Nie wieder so, wie er im guten Zustand war. Deshalb unbedingt Auto fahren. Das sind Fahrzeuge, keine Stehzeuge.
Ach, das ist.
Und guck mal, wenn du 30 Jahre zurückrechnest, das ist jetzt quasi 80er Jahre, ne? Da war die mechanische Qualität von vielen Autos schon ganz okay. Ne? Die halten schon, wenn die halbwegs gepflegt sind und man die Ersatzteile ab und zu mal erneuert, dann ist das. Also, anders. In den 60er Jahren waren Mercedes oder ein Porsche vielleicht von der Qualität einfach mal eine ganze Ebene drüber, über so einen VW oder einen Ford oder so. Ne? Und wenn du dir so einen alten Ascona anguckst, die musst du schon sehr gut pflegen, damit die dauerhaft alltagstauglich sind. Mhm. Das konnte ein W123er Mercedes schon also relativ locker wegstecken. Aber die Autos aus den 80ern, 90ern, die sind eigentlich noch voll fahrtauglich. Ne?
Aber Stichwort Ersatzteile, ist es nicht bei ganz alten Autos, also 70er, 60er, kommt da nicht irgendwann die Problematik, dass du gar keine Ersatzteile mehr bekommst? Dass du den Oldtimer zwangsläufig einschrotten musst, weil du ihn gar nicht mehr reparieren kannst? Oder gibt es immer irgendwelche neuen Ersatzteile, die auch passend gemacht werden?
Das kommt auf die Automarke drauf an. Also gerade das ist ja der Vorteil in Deutschland, dass du 10 Jahre lang auf jeden Fall diese Ersatzteile bekommst. Mhm. Weil für einen Oldtimer selber grenzt es dann natürlich schon an Kriminalistik, dass du an solche Teile rankommst. Aber viele große Hersteller haben ja auch eine Klassikabteilung mittlerweile, die sich um die Nachteilversorgung kümmert und wo auch regelmäßig solche Ersatzteile wieder neu aufgelegt werden. Wie sich das preislich entwickelt, das ist eine ganz andere Geschichte, ob das dann noch bezahlbar ist oder nicht.
Ja, also ja gut, aber wenn du einen Oldtimer fährst, dann kannst du dir das leisten, oder?
Ja, ach, gibt ja auch kleine Oldtimer, aber es gibt erstens echt bei vielen Autos, die viel gebaut worden sind, Käfer oder auch eben E30 oder so, gibt es auch von Zulieferern viele gute Teile, die du kaufen kannst. Ne? Kann immer mal sein, dass es einen Teil nicht gibt, aber die klassischen Verschleißteile kriegst du auch bei jedem VW-Bus zum Beispiel bis zur Unkenntlichkeit nachgeliefert. Ne? Mhm. Wenn du eine Rarität hat oder ein ehemaliger Kollege von uns hatte so ein Corolla allererste Serie aus den 70ern, also da musst du schon oftmals eBay Japan
in
wahrscheinlich.
In Argentinien anrufen.
Ja, genau. eBay Japan genau. Irgendwie.
Ich weiß nicht, ob es eBay in Japan gibt.
Aber auf jeden Fall, da musst du schon mal ein bisschen internationaler suchen. Ja. Das wird schon eng, aber wenn du ein deutsches Fabrikat kaufst, da kriegst du eigentlich alles.
Okay. Ja. Haben wir noch einen Vorteil vom Parkerzeichen, Timo?
Na, außer, dass du ein tolles Auto fährst, habe ich, glaube ich, alle anderen vorgelesen, beziehungsweise auswendig aufgesagt. Artig.
Und
eigentlich, lese jetzt nochmal.
Achso, Entschuldigung. Nee, ich fand es sehr interessant, dass wenn du einen Oldtimer fährst, wie du gesagt hast, Ralf, dass man soll ja genießen. Also es geht ja nicht nur darum, okay, ich kaufe einen Oldtimer, weil ich ja irgendwie in 5 Jahre reich werden will. Das wäre natürlich eine sehr, sehr gute Geschichte, natürlich danach, aber es geht ja darum, ne, den Gefühl zu haben, okay, ich fahre ein Auto, der diesen Wert hat oder diesen Geräusche macht oder dieses Gefühl mir bringt.
Ja, ich finde, du zeigst etwas von dir. Wenn du ein H-Kennzeichen an deinem Auto dran schraubst, zeigst du, dass du alte Werte hochhältst, dass die für dich etwas darstellen. Und das steht natürlich immer auch für Kontinuität, für Wertstabilität, für Sicherheit. Wenn du so ein Auto fährst, wirst du, das ist wie so eine Visitenkarte. Mit einem Oldtimer, der weggerostet ist und der alt und klapprig ist und stinkt und sonst was, wirst du nicht angeguckt. Aber wenn du mit einer geschniegelt, gebügelten Karosse draußen rumfährst,
halt
die glänzt, ne? Dann zeigst du damit, dass du einer bist, der sich um Werte kümmert.
Allerletzte Frage von Andreas Kager mit der Bitte um eine kurze Antwort, entweder von Timo oder von Ralf. Warum wird eigentlich mein 1987er Steilheck-Polo vom Autofahrervolk nur als alter Gebrauchtwagen angesehen, ein gleichaltriger Opel Kadett dagegen als Klassiker?
Das klingt nach Glaubenskrieg, aber der bestand zwischen VW und Opel schon immer.
Sehr, sehr schön. Wir kommen zu unserer nächsten Rubrik, einer meiner Lieblingsrubriken. Useless Car Facts that you totally need to know. Timo, wahr oder falsch? Unnützes Wissen jetzt, mit dem ihr am Stammtisch prahlen könnt, mit dem ihr in der Pause prahlen könnt, wo auch immer. Wahr oder falsch, Timo, in Stockholm gibt es eine Blitzerlotterie, bei der die Einnahmen der Temposünder unter denjenigen Autofahrern verlost wurde, die sich am exaktesten an die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 25 km/h hielten. Wurde eingeblendet, wie schnell man fahren muss.
Ich würde jetzt gerne einen Witz dazu machen und sagen, klar gibt's, ich habe da schon 10.000 Euro an die Leute verteilt. Nee, die innere Wahrheit ist, es gibt's tatsächlich, war mal ursprünglich ein Ideenwettbewerb von der Marke Volkswagen. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt weltweit war oder nur in Stockholm, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, es gibt einen Blitzer, der das macht und da funktioniert es wohl auch ganz gut. Ganz interessant ist wahrscheinlich nicht nur bei dem Blitzer, sondern bei vielen Blitzern. Die Leute fahren da an diesem Blitzer natürlich erstmal signifikant langsamer, als sie es früher hier getan haben. Im Schnitt 22 km/h langsamer als früher. Das heißt, reich wird man da auch als ordentlich Fahrer nicht.
dein höchstes Bußgeld, was du jemals zahlen musstest, war?
Ich musste schon mal einen Führerschein abgeben, da musste ich nicht so viel bezahlen. Das passiert einem ganz schnell, also im wahrsten Sinne des Wortes.
In Deutschland, ja.
Muss man sich nicht so wahnsinnig für anstrengen, finde ich. Das geht flott. Ich musste jetzt gerade in Frankreich für 6 km/h, glaube ich, 90 Euro bezahlen.
Das
hat wehgetan.
Das ist ordentlich.
Ich habe es nicht mal gemerkt. 6
km/h. Hast du noch nie? Weil in Argentinien gibt es keinen?
Ich bin mit 16 angefangen, noch 15, 16 angefangen, Autos zu fahren. Und ja, da hatte ich keinen Führerschein. Und dann, wenn im schlimmsten Fall, wenn irgendwie einer die hält, dann gibst du da so einen 10 Pesos oder so, ey, komm, ey, mein Onkel arbeitet hier in der Nähe und so. Und dann kamst du weiter, so hast du ein bisschen Geld gegeben. Und das war kein Problem. Also, jetzt ist es ein bisschen strenger, aber damals war es easy.
Sehr schön. Und Ralf, dein höchstes Bußgeld war?
Ich habe mich jetzt davor gefürchtet, dass du mich fragst.
Ich kann auch dich fragen, deine schönste Ausrede, um ein Knöllchen herumzukommen, war?
4 Punkte, Vierteljahr, 495 Euro.
Uiuiui. Aber sie war schuld. Sie war schuld. Egal wer sie. Muss sie gewesen sein.
Na, die
zu Kreuzung. Lange gestreichelt.
Ja, irgendwer, auf jeden Fall nicht du.
Die Kreuzung war schuld.
Pablo.
Und wir sind noch bei Autos, also muss weiblich sein.
Das nächste... Ohne zu wissen, der nächste Useless Fact geht an dich. Über was weiß der durchschnittliche deutsche Mann mehr Bescheid? Über sein Auto oder über seinen eigenen Körper?
Auto.
Oh, ich würde sagen Auto, ja, auf jeden Fall.
Das
Auto.
Ist komplett richtig. Über 90% kennen den Spritverbrauch, nur 58% die eigene Blutgruppe. So, und dazu zähle ich mich auch. Wisst ihr, was ihr für eine Blutgruppe habt?
Rot.
Mich würde ja interessieren.
Ich glaube, der Punkt ist halt, wir werden nicht schwanger und deswegen müssen wir das nie wissen, sozusagen.
Es ist deshalb, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also bei Frauen, spätestens wenn du schwanger bist, musst du es halt wissen.
Nee, bei mir kann ich sagen, ich habe schon mindestens 10 Mal meine Blutgruppe gehört. Ich weiß es trotzdem nicht. Ne? Weil es.
Nee.
Ja, aber den Spritverbrauch aller meiner Autos, den kann ich dir nennen. Mhm. Das ist auch wichtig gewesen.
Meine Blutgruppe ist Diesel.
Darf man das heutzutage sagen?
Das musste ich jetzt sagen.
Sehr schön. Ralf, wir bleiben gleich bei dir. In Lappland werden Rentiere zur Verkehrssicherheit benutzt. Was macht man mit ihnen, um Unfälle zu vermeiden?
Da wird mit Leuchtfarbe das Geweih meines Wissens angemalt. Weil wenn du dann dort ist ja nicht überall Straßenbeleuchtung. Und wenn das Tier im Busch steht und du kommst da angebrettert, dann siehst du das schön von Weitem und kannst deine Geschwindigkeit reduzieren.
Auf sowas muss man erstmal, also Respekt, dass du das weißt, herzlichen Glückwunsch, ist komplett richtig, aber auf sowas muss man erstmal kommen. Schreit da nicht gleich Peter, um Gottes Willen, die balzen sich jetzt nie wieder, wenn die im Dunkeln leuchten oder so. Darf man so einem Rentier einfach das Geweih anmalen?
Ja, das verliert das ja sowieso.
Ich finde die Idee erstmal gar nicht verkehrt. Wir sollen das hier viel häufiger machen. Auch mit Wildschwein und so. Da hätten es die Jäger auch ein bisschen leichter. Ne? Das,
also Umleuchter auf dem Kopf.
Unterschiedliche Farben und so. Und dann Wettbewerb machen, wer das Schönste malt oder so.
Ja, da kommt der Grafiker gleich wieder durch. Genau. Oder auch der Comics.
Ja,
ich habe jetzt die ganzen Comics vor dem Kopf. So ein kleines Schweinchen, so ein Wildschwein mit einer Umleuchte zum Beispiel auf dem Kopf. Ja,
ja, ist auch eine finde ich. Ja. Also als Idee. Mhm.
Sehr schön. Cool. Ohne zu wissen, haben wir durch. Ich würde trotzdem noch gerne wissen von euch, in welchem Auto hattest du dein erstes Date?
Ich muss doch jetzt mit einem typisch ostdeutschen Satz arbeiten. Wir hatten ja nicht. Also
ach,
wir
komm, im Trabi. Im Trabi, wie war das? Kannst du uns mehr erzählen? War im Auto auch dein erster Kuss? Streichelst du... Oder hast du dich zum ersten Kuss im Auto gestreichelt?
Nein.
Nein.
Unter einer Eberesche war das damals. Als wir aus dem Kreiskulturhaus kamen, nach der Disco.
Mit welchem Auto kriegt man denn deiner Meinung nach die Frauen rum? Hast du jemals mit Autos oder mit Oldtimern Frauen imponiert? Auch nicht.
Das war nie mein Fokus.
Dass du so süchtiger bist.
Das war nie mein Fokus. Du musst durch andere Werte glänzen.
Auch schön.
Öle.
Massage.
Zum Beispiel haben wir ja viele heute gelernt. Also nicht viel, aber schon ein bisschen.
Timo, du irgendein romantisches Erlebnis mal im Auto gehabt? Im Auto
Eins, hunderte, mehrere, aber nicht meinen ersten Kuss logischerweise, weil ich mein Auto darf man fahren ab 18, Pablo schon ab 15, der war ein Frühentwickler.
Heutzutage ab 16, oder? Aber gut, dann sitzt auch Mutti daneben, ne? Oder wie ist das?
Ich glaube ab 17, ne? Nee, ab 16 auch nicht, in Amerika. Nicht? Okay, in Deutschland ab 17 mit Mutti daneben oder ja, in einer erwachsenen Person.
Mutti, guck mal weg, ich will streicheln. Nee.
Ja, genau.
Ich habe tatsächlich erst mit 18 Führerschein gemacht. Ich habe aber mal ganz heftig, boah, das ist schlimm, das habe ich noch nie erzählt. Und das ist nicht mal Quatsch, ne? Mit der Mutter von einer Nachhilfeschülerin in ihrem Auto rumgeknutscht.
Nochmal, mit der Mutter von was?
Ich hatte eine Nachhilfeschülerin in der 5. Klasse. Also die war in der 5. Klasse, ich natürlich nicht.
Wie alt ist man in der 5.?
Ich war, keine Ahnung, 11, 12. Das Kind war 11 oder 12, die Mutter war sehr jung, die hatte das früh bekommen. Ich war 20, die Mutter war vielleicht 28 oder so, keine Ahnung. Für mich war es eine gestandene Frau, ich war vielleicht auch erst 19. Und mit der war ich in, ich glaube, Alien 3 im Kino und danach haben wir in dem Auto rumgeknutscht. Sie meiner Cock.
Hat sie dich Timo avanciert
die
oder
älteren
hast du,
Ladies
hast
klar.
Du mit Alien 3?
Mit Alien, nach Alien 3
auch noch. War
möchte
so
man nach Alien 3 knutschen? Ja.
Das ist ich konnte nichts dafür. Ich war auf jeden Fall unschuldig.
Was war es denn für ein Auto?
Volvo 343.
Da ist Platz drin, ne?
Wir sind auf den Vordersitzen geblieben und wir haben uns auch wir haben uns nicht nur geküsst, das stimmt nicht, aber wir haben auch nur geknutscht und ich war ja auch noch sehr jung und traute mich auch nicht so viel. Platz war nicht okay. Ich war auch dünner, schlanker.
Ach Timo, aber schön, dass du uns diese
Flexibler
heute zum ersten Mal
dehnbarer.
Weißt das denn deine Frau überhaupt? Oder hast du jetzt was ausgeplaudert?
Ich habe jetzt gesagt, wie alt war ich? 17, 18, 19, so um den Dreh. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie alt ich da war. Aber auf jeden Fall ist mehr als 25 Jahre her. Ich glaube, es verjährt.
Sehr gut.
Kennt ihr den Spitznamen von Volvo?
Na?
Nicht?
Irgendwas mit Honecker? Irgendwas mit Regierung? Nein?
Pestalozzi-Porsche.
Pestalozzi-Porsche? Der Ost-Porsche.
Warum heißt der? Pestalozzi-Porsche, weil Volvos wurden viel von Lehrern gefahren. Die Lehrer hatten zwar das Geld, sich einen Porsche zu kaufen, haben sich aber einen Volvo gekauft, weil der viel mehr für Sicherheit...
In der DDR hatten die Lehrer...
Global.
Okay, ich wollte gerade sagen.
Das war jetzt nicht... Aber Pestalozzi-Porsche.
Der 343 hatte der Heckantrieb, das passte. Und ich glaube, den gab es auch mit, keine Ahnung, unser hatte nicht viel, aber ich glaube, den gab es mit 90 PS oder so. Keine Ahnung. Also,
musstest nicht schnell fahren, aber sicher.
Eine butterweiche Hinterachse, den konntest du halt querstellen, ohne, musst du nicht für anstrengen.
Pablo, was ging so an der Dating-Frontline in Argentinien ab?
Okay.
Ja, du hast mit 16 bist du...
Ja, das Ding ist halt, ich hatte kein Auto. Wenn, bin ich das Auto von meinem Vater gefahren. Aber ein Freund von mir hat ein Auto, war ein Jahr älter als ich. Und er hatte dieses weiße Renault mit diesen Gangschaltungen, die man so... das sieht wie eine Ente aus fast.
Ja, R4, ja, ist mit Revolverschaltung.
Genau. Damit sind wir überall gefahren. Und manchmal haben wir Doppeldating. Also er hatte eine Freundin und dann hat er immer eine Freundin mitgenommen und wir saßen dann hinten und dann manchmal wurde geknutscht. Und es war auf jeden Fall ein sehr schönes Auto, weil es hatte dieses Oldtimer-Flair, aber ist auch sehr langsam gefahren und die Mädels fanden es halt ganz toll.
Ich bin noch in den 90er Jahren mit dem Auto in der Woche täglich von Frankfurt am Main nach Worms gefahren, auf der Autobahn. Und weil du gerade sagst, der fuhr nicht so schnell. Ne? Wenn du in so einem R5 oder R4 mal hinten drinne sitzt und hinter dir kommt ein Sattelschlepper an, dann kriegst du es mit Angst zu tun. Weil du siehst, da wird der Himmel dunkel von hinten.
Ich muss auch sagen, dass ich mehr Angst auf der Autobahn in sehr langsam oder wahlweise auf oder in sehr langsam Gefährten hatte, als in schnell. Das prägt mich auch. Ja. Meine Ente oder sonst, also mit Lkw-Fahrern hinter einem, da haben wir noch gut bestückt damals.
Wenn das reifste Whisky ist leer, wie ich sehe, dann müssen wir jetzt gleich nachfüllen. Allerletzte Frage, kurze Antwort. Die Rente ist seit langem nicht mehr sicher. Was muss ich mir jetzt für ein Auto kaufen, damit ich später in Oldtimer schön investiert habe? Als Geldanlage sozusagen. Gibt es da einen Geheimtipp?
Das ist eine ganz schwierige Frage, weil jeder wartet ja, dass die Blase irgendwann mal platzt. Also, dass diese stetige Wertentwicklung von den Autos irgendwann mal bricht und die Abwertung erfolgt. Wann das passieren wird, wird niemand wissen. Von daher ist es ganz schwer zu beantworten. Das ist immer eine Frage der persönlichen Präferenzen. Womit bist du, was In welchem Auto siehst du dich selber?
Na, ich habe da eine andere. Ich bin ganz entspannt. Ich denke immer, Autos sollten keine Wertanlage sein. Autos sollen Dinge sein, mit denen man Spaß hat am Leben. Ne? Die sollen Alltagsgegenstände sein. Dann haben die mal ein bisschen Mehrwert, dann machen die mal ein bisschen was. Aber ein Auto, auch ein altes, das man sich kauft, muss gefahren werden, muss gepflegt werden, muss Ersatzteile. Kann man vielleicht ein paar Euro mitmachen. Manche reiche Menschen machen vielleicht auch mehr wie mit so einem Z8. Aber ich finde, Autos sollten auf der Straße sein und gefahren werden und leben. Das ist Teil unserer Kultur und das finde ich schön und das sollte so bleiben.
Schönes Schlusswort.
Ja.
Vielen Dank, Pablo. Vielen Dank, Ralf. Vielen Dank, Timo. Das war die allererste Folge vom mobile.de Motor Talk. Ihr könnt natürlich, wenn ihr das alles euch nochmal angucken wollt, dann könnt ihr auf Facebook gehen. Da sehen wir, da sind wir nochmal. Auf Instagram natürlich. Was gibt es noch alles? YouTube kann man auch. Klickt rauf und wir hören uns vor allem wieder zu einem Thema, das finde ich sehr schön. Frühjahrsputz. Der Frühling ist im Anmarsch.
Endlich ich bringe auch mein Auto mit.
Endlich wieder oben ohne fahren. Bist du schon mal jemals oben ohne gefahren, Ralf?
Körperlich oder mit dem Auto?
Beides.
Beides. Beides, beides, beides.
Cabrio nackt, würde man sagen.
Na, nackt nicht, aber oben ohne auf jeden Fall.
Okay, so ein bisschen anteasern vielleicht, so die Autopflegetipps für den Teaser.
Schön waschen das Auto, unbedingt eine Lackpflege machen, die Gummis wieder schön machen, die Kunststoffe schön schwarz glänzend machen.
Wir werden natürlich jetzt alle nach Hause gehen, weil wir beide können fahren, Timo. Ist das
geil? Ich fahr.
Ich fahr auch nach Hause. Ihr beiden nehmt euch ein Taxi, oder?
Ja, was zum Aufsaugen nehme ich jetzt.
So, und erstmal nehmen wir gleich noch einen Drink. Prost, vielen Dank, dass ihr da wart. Schön, dass ihr zugehört habt, zugeguckt habt. Bis zum nächsten Mal.